Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh.
Der Kabarettist Florian Schröder ist heute unser Gast bei Leute. Er tourt gerade mit seinem neuen Programm Ausnahmezustand durch Deutschland und kommt am 9. November auch nach Mainz. Florian Schröder hat zum Teil, ja man muss sagen, schon sehr bissigen Humor. Also da bleibt einem das Lachen manchmal schon im Halse stecken. Wo liegt eigentlich die Humorgrenze?
Es gibt eigentlich nur so Stiltabus. Also das heißt, ich mache mich nicht lustig über Leute, die es nicht verdient haben und ich versuche es zu vermeiden.
Wer hat es nicht verdient?
Man tritt nicht nach unten. Also man macht sich nicht über Leute lustig, die sich nicht wehren können. Ernsthaft beispielsweise Witze zu machen, der ist dick, der ist Hartz-IV-Bezieher oder so, verbietet sich. Man sollte es vermeiden, plump zu sein. Man sollte es vermeiden, in meinen Augen, Behindertenwitze zu machen, nur um einen Behindertenwitz zu machen. Mhm. Also Wolfgang Schäuble sitzt im Rollstuhl und rollt ins Amt und so ein Quatsch, was es da alles gab, das ist einfach Blödsinn. Mhm. Das sind aber so Stiltabus. Ich habe nichts dagegen, wenn man das macht. Man darf das auch machen. Für mich ist es so eine Grenze, weil ich es einfach doof und platt finde.
Wenn Sie auf der Bühne stehen, sprechen Sie sehr schnell und in perfektem Hochdeutsch. Nun sind Sie ja in Baden-Württemberg geboren, in Lörrach. Wenn Sie jetzt nach Baden kommen, auch im Rahmen Ihres Programms Ausnahmezustand, verfallen Sie dann wieder ins Badische, wenn Sie ins Taxi steigen oder zum Bäcker morgens reinkommen?
Nicht. Nee. Ich finde schon mal diskriminierend, dass Sie überhaupt das besonders finden, dass ich Hochdeutsch sprechen kann, nur weil ich aus dem Süden komme. Das kann ich
das
so auch nicht.
Das können viele nicht.
Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich finde, da möchte ich mal die Diskriminierungsbeauftragte des SWR dazu befragen. Nee, Sie haben völlig recht. Tatsächlich ist es eine Region, wo man den Dialekt häufig hört. Ich habe den Dialekt nie gesprochen. Ich habe früher das gesprochen, was man Lehrerbadisch nennt. Das ist so ich kann es eigentlich nur noch parodieren. Das ist so ein leichter Einschlag. Ansonsten bin ich kein Dialektmensch. Ich kann das eigentlich nur parodieren. Und ich musste mir da gar nicht viel abgewöhnen, da ich es nie so richtig gesprochen habe. Aber zusätzlich hat mir geholfen, dass ich dann Sprecherziehung hatte, als ich Zivildienst gemacht habe beim Patientenradio der Uniklinik Freiburg. Und da gab es Sprecherziehung, weil da waren sehr viele Leute, die da aus der Region kamen und dann gesagt haben, so liebe Patienten, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jetzt kommt hier gleich ein schöner Song vom Roger Wittekaum, der wissen noch nicht, wie heißt, vielleicht kommt er. Und da war man dann doch dankbar, wenn einer ein bisschen besser Hochdeutsch gesprochen hat.
Ja. Sie sind relativ oft hier bei uns in der Region, in Rheinland-Pfalz, einmal im Monat. Was mögen Sie denn an der Stadt besonders?
Ich finde, es ist eine tatsächlich sehr lebensfrohe Stadt. Also ich mag, da ich selbst aus einer Weingegend komme, die Menschen, die aus dieser Gegend kommen. Das ist eine gewisse, ich nenne es mal einen positiven Hang zum Genuss. Also es ist alles sehr entspannt. Man läuft durch Mainz. Eigentlich wird ab 13.30 Uhr im Sommer draußen Schorle getrunken.
Ja, früher schon samstags, Marktfrühstück in Mainz.
Samstags bin ich selten da. Ich bin immer unter der Woche da. Da fällt es mir schon mittags auf.
Aber das lohnt sich mal samstags zu kommen und dann schon morgens ab 10.
Ja, das kann ich ja nicht. Nein. Also Alkohol ja, aber dann erst abends und nach 18 Uhr oder wenn es dunkel wird, je nach Jahreszeit. Und aber das ist und das hat so eine, es strahlt so eine Lebensfreude aus. Ich möchte nicht unbedingt sagen Gemütlichkeit, das wäre falsch, weil es hat ja auch eine große Lebendigkeit. Es ist landschaftlich wunderschön durch den Rhein und diese beiden Mischungen, also Fluss, das heißt Wasser und Trauben, die zu Alkohol gemacht werden, das macht es schon sehr lebenswert.
Haben Sie Lieblingsecken in Mainz?
Ja, ich mag, es gibt ein kleines Café, das ich sehr süß finde. Ich glaube, es heißt, es ist mitten direkt in der Nähe des Marktplatzes und heißt, glaube ich, Hinz und Kunz oder so ähnlich.
Es heißt Hinz und Kunz, es ist gar nicht mal so klein, es ist relativ groß.
Stimmt,
sogar.
Ja, genau. So mittel. Aber für uns Berliner natürlich eine Kaschemme. Nein, aber da bin ich sehr gern. Das finde ich, ich mag überhaupt diese ganzen Ecken da rund um den Dom, Marktplatz und so. Und wunderbar.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Florian Schröder. Einige bezeichnen ihn auch als Comedian, andere als Satiriker. Ihm selbst gefällt der Begriff Humorist am besten. Wie sind Sie überhaupt zum Humoristen geworden? Es ist ja kein Ausbildungsberuf, sowas kann man ja nicht lernen.
Über die Not und über das Leid in der Jugend. Da hatte ich relativ wenig Ansehen in der Klassengemeinschaft.
Warum?
Ich hatte Pickel in der Pubertät.
Das hat ja jeder.
Das ist aber brutal. Also wenn man so richtig so ein Streuselkuchengesicht hat, wie ich das hatte, dann ist das kein Vorteil in der Schule. Dann ist man schnell ein Außenseiter, also mit 13, 14. Und dann war ich so ein bisschen pummelig und dann war ich auch nicht so wahnsinnig gut in der Schule, weil ich recht faul war. Ich hatte so gewisse Fächer, da war ich gut, aber da konnte man nicht abschreiben. Dadurch fehlte mir dieser Coolness-Faktor auch noch. Also im Deutschaufsatz nebeneinander zu sitzen und abzuschreiben, bringt nicht so viel. Und
Mathe war nicht so Ihr Ding?
Mathe war überhaupt nicht mein Ding. Nee, ja. Da musste ich selber abschreiben. Und dann war noch meine Unsportlichkeit und mein völliges fehlendes Körpergefühl da.
Warum hatten Sie kein gutes Körpergefühl?
Das lag, glaube ich, daran, dass ich geschwisterlos groß geworden bin und so ein bisschen gefühlt isoliert war und eine große Menschenscheu und Angst hatte. Und dadurch konnte ich mich so nicht raufen. Also ich hatte kein Körpergefühl für das, was Jungs so machen. So, ja, man rauft miteinander. Und ich hatte da Angst. Also das hat mir einfach Angst gemacht. Und da ist man in der Pubertät relativ schnell sozusagen im Opfermodus.
Also Sie waren ein pickliger, dicker Angsthase damals?
Ja, richtig, genau. Ja, so kann man es sagen, ja.
Das heißt, Sie haben dann über den Humor versucht, das irgendwie zu kompensieren und anderweitig Anerkennung zu finden.
Genau, so ist es. Du musst deine Schwächen zu Stärken machen und dann fängst du eben an, im Sportunterricht die Rolle vorwärts, die du nicht hinkriegst, so zu machen, dass du sie immer noch nicht hinkriegst. Aber du machst drumherum eine große Show um nichts und das ist ja letztlich auch nichts anderes als eine Pointe, nämlich etwas Großes aufzubauen und am Ende kommt dir das Überraschungsmoment. Also habe ich mich dahingestellt und habe das vorbereitet und die Show draus gemacht, dass ich die Rolle vorwärts nicht konnte und dann habe ich mich irgendwie wild auf die Matte geschmissen und habe gesagt, das gibt doch volle Punktzahl. Und dann wurde das irgendwann mit der Zeit lustig.
Und plötzlich hat man sie anerkannt?
Plötzlich hat sich das gedreht, weil ich mit 14 Jahren in einem Anflug von Größenwahn mich bei Schmidtananda, der Sendung von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, beworben habe mit einer Kassette, weil ich ja parodieren konnte. Ich konnte meinen Sportlehrer parodieren und ein bisschen Kohl, ein bisschen Blüm. Das war so Anfang der 90er. Dann habe ich die da hingeschickt und dann haben die mich eingeladen.
Aber das ist ja schon sehr mutig. Ich meine, wir haben gerade von einem pickligen, dicken, ängstlichen Jugendlichen gesprochen, aber sich bei Schmidtananda zu bewerben, dazu gehört wahnsinnig viel Courage.
Ja, das ist eine Schizophrenie, die man bei vielen Kollegen und Unterhaltern erlebt, nämlich dass viele, auch die ich kenne, die in der Öffentlichkeit stehen, im Rampenlicht stehen, häufig privat relativ zurückhaltende, schüchterne Typen sind oder früher mal schüchtern waren, aber irgendein Kompensationsgen hatten, irgendwas anderes hatten und deswegen auch nach draußen gehen. Das heißt, der scheinbare Widerspruch zwischen einem, wie man so sagt, extrovertierten Menschen on air, on stage und einer zurückhaltenden, oft unsicheren Art im Privatleben ist gar nicht so ungewöhnlich.
Hat Harald Schmidt Sie als 14-Jähriger überhaupt ernst genommen?
Nein, natürlich nicht. Also im Rahmen dessen, wie ein 14-Jähriger, der da hinkommt, um 30 Sekunden Stimmen zu parodieren, überhaupt ernst zu nehmen ist, hat er es getan. Aber ich weiß noch, er hat in der Probe nicht mal meinen Namen richtig ausgesprochen. Also er hat gesagt, jetzt kommt Florian Schneider. Und so. Und ich war natürlich, uns beliebt, Schröder und Schneider wird gern verwechselt. Ja. So, und dann stand ich da und war nach der Probe und bin tausend Tode gestorben, weil ich dachte, du musst dem jetzt irgendwie beibiegen, dass du nicht Schneider heißt. Aber ich hatte so einen tierischen Respekt, dass ich gar nicht wusste, wie. Oh Gott. Und dann bin ich zum Redakteur gegangen und ich habe eine Frage. Meinen Sie, es würde Umstände machen? Weil ich heiße gar nicht Schneider, ich heiße Schröder. Ich finde es total cool, wenn der Herr Schmidt das nachher so auch sagen könnte. Ja, ja, klar, das macht er dann schon. Und natürlich in der Sendung hat er es komplett richtig gemacht, klar.
Und das war dann auch in der Schule der Durchbruch, nachdem Sie bei Schmidtananda aufgetreten sind. Da waren Sie dann plötzlich auch der Coole.
So schnell geht das. So schnell dreht sich der Wind in alle Richtungen. Plötzlich war ich angesagt. Plötzlich war das, ich hatte nichts geändert. Ich war so wie vorher. Aber plötzlich haben wir gesagt, ey, der war da irgendwie einmal im Fernsehen. Der hat jetzt voll Fame. Und plötzlich war, was ich gesagt habe, war dann plötzlich lustig oder gut. Wie auch immer.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind als Einzelkind bei Ihrer Mutter groß geworden. Zum Vater hatten Sie ab dem 10. Lebensjahr keinen Kontakt mehr. Waren Sie jemals verbittert darüber, dass Sie keinen Kontakt zu Ihrem Vater hatten?
Ja, es gab tatsächlich schon Jahre, wo ich darunter gelitten habe oder wo ich so das Gefühl hatte, da fehlt mir was oder wo ich mir mehr oder weniger bewusst so einen männlichen Ansprechpartner gewünscht hätte. Also ich habe das dann bei Schulfreunden, Bekannten gesehen und das war dann schon schwierig. Ich habe dann aber vor allem später, dann so im, als ich dann anfing zu studieren und danach, habe ich mir immer Vaterfiguren gesucht. Mhm. Das waren dann zum Teil Professoren an der Uni, das waren ältere Kollegen, Väter von Freundinnen, die ich hatte, in die ich dann wirklich ja so ein bisschen auch auf so eine Vater-Sohn-Art ein bisschen verliebt war, weil ich das einfach ganz großartig fand. Die haben mich magisch angezogen. Mhm. Also da habe ich dann sicher sehr viel kompensiert. Also die habe ich mir auch angeguckt und beobachtet bis ins letzte Detail. Und zwar einfach um gewisse Verhaltensweisen dessen, was ich vielleicht dann mit Väterlichkeit, Männlichkeit assoziieren würde, mir abzugucken. Das war aber auch ein Prozess, den ich gar nicht beeinflussen konnte. Ich habe mir diese Leute gar nicht bewusst ausgesucht, sondern die waren dann da und das war so, die kamen eher zu mir als ich zu denen.
Sind Sie heute versöhnt damit, dass der Kontakt zum Vater auch abgebrochen ist?
Ja, das bin ich schon sehr lange. Die Entscheidung war ja auch richtig, weil das war einfach ein Krieg zwischen meinen Eltern, der sich dann letztlich, wie so oft in solchen Konstellationen, auf meine Kosten ging. Ne? Mhm. Also mein Vater hat dann ganz gezielt mich so ein bisschen instrumentalisiert gegen meine Mutter und so. Da bin ich nicht oft hingefahren, aber ab und zu, wenn er dann Lust hatte, das war nur Spaß, wenn wir uns gesehen haben, das war lustig, aber der hat dann natürlich alles torpediert, was mir meine Mutter beigebracht hatte. Aber einfach nur, weil er dachte, er haut da jetzt, wie das halt so ist manchmal. Und insofern war sozusagen für meine eigene Entwicklung, um da halbwegs auf einen klaren Pfad zu kommen, war dieser Kontaktabbruch schon nötig und auch richtig. Das würde ich auch jederzeit wieder so unterstützen. Da ist es dann besser, man findet eine Klarheit mit einer Person, als dass man das irgendwie aufrechterhält in dem Glauben, der Junge braucht seinen Vater.
Was haben Sie denn von Ihrer Mutter mit auf den Weg bekommen fürs Leben? Also inwiefern hat sie das jetzt auch geprägt, ein Einzelkind, eine alleinerziehende Mutter zu sein?
Ich glaube, eine gewisse frühe Selbstständigkeit, das war einfach nötig, weil man letztlich dann ein bisschen auch wie in so einer WG lebt. Das heißt, jeder muss gewisse Dinge beisteuern, damit das Ganze funktionieren kann. Meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet. Ich war zum Teil auch ein paar Jahre bei meiner Oma mit groß geworden unter der Woche. Aber da muss man funktionieren. Sie hat mich relativ früh ermutigt, mich auf eigene Beine zu stellen. Sie hat gesagt, wenn du irgendwas findest, ich bin ja mit 15 zum Radio gegangen, zum Privatradio nach Freiburg, habe da in den Schulferien immer gearbeitet, habe zum ersten Mal was gefunden, was mich wirklich begeistert hat. Und die hat mich da auch wirklich immer unterstützt und hat gesagt, ich zahle dir die Regiokarte für den Zug dahin und zurück. Und wir hatten nicht wahnsinnig viel Geld. Und sie hat immer gesagt, das, was ich unterstützen kann, unterstütze ich. Mach was aus deinem Leben, und hat mir auch an der richtigen Stelle Druck gemacht, als ich auf der Realschule war und sehr schlecht war und kurz davor war, auch sitzen zu bleiben, aber gleichzeitig Abitur machen wollte, hat sie dann gesagt, so, ich melde dich jetzt im Reisebüro an für eine Ausbildung zum Reisebürokaufmann, weil sie da Kontakte hatte.
Und sie wusste, sie würden das hassen, oder?
Das war die ultimative Drohung, weil ich wollte ja zum Radio, da muss man Abitur haben. Aber tatsächlich hat sie mich da in so einer Freiheit und in so einer Selbstständigkeit immer sehr unterstützt. Dafür bin ich auch sehr dankbar.
Also hat ja was gebracht. Sie haben ja dann letzten Endes auch studiert, Germanistik und Philosophie.
Ja.
Warum sind Sie ausgerechnet in diese Richtung gegangen?
Das hat mich im Ethikunterricht in der Schule angefangen zu interessieren, diese grundlegenden Fragen. Ich hatte da irgendwie so einen Sinn für, was ist Moral, was ist das gute Leben oder auch das schlechte Leben, was sind moralische Kriterien, kann man die überhaupt ansetzen im Leben? Und das hat mich interessiert. Und ich war in Ethik sehr, sehr begeistert. Und dann habe ich gedacht, naja, studieren kannst du jetzt hast du ein Abitur, wollte ich auch. Ich wollte auch diese Erfahrung machen. Und da ich aber ja beruflich relativ genau wusste, wo ich hin will, hatte ich jetzt nicht die Notwendigkeit, ein Brotstudienfach zu wählen. Und dann habe ich gedacht, was interessiert dich? Literatur und Philosophie. Also nimm dir doch mal ein paar Jahre und tauche da mal wirklich ein. Und so kam ich auf diese Fächer. Eigentlich hätte ich, glaube ich, gerne Psychologie studiert, aber da war mein Abi zu schlecht und das ist auch letztlich zu mathematisch gewesen. Ich glaube, sowas wie Statistik und so, das hätte ich nicht überlebt.
Aber deshalb ist es doch eine umso größere Ehre, dass Sie heute Kolumnist sind und für die Psychologie heute schreiben.
Ja, das war dann wirklich schön. Oder? Da hat sich das dann tatsächlich wieder schön getroffen, dass das dann doch noch auf Umwegen so zu mir kam.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Machen wir uns mal nichts vor. Wenn man auf der Bühne steht, dann spielt das Aussehen natürlich schon eine Rolle. Also man ist ja irgendwie doch unter ständiger Beobachtung. Wie eitel sind Sie?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin schon in einem, ich würde natürlich sagen, gesunden Maß eitel. Also ich, aber das gilt tatsächlich vor allem für die öffentlichen Momente. Privat bin ich das gar nicht so sehr. Also ich sitze jetzt hier ja auch nicht in Anzug und Krawatte, wie ich sonst auftrete. Nee,
sondern mit Kapuzenjacke.
Genau, mit Kapuzenpulli
sehr
und so.
Sehr leger.
Ja, genau. Da bin ich ja eigentlich relativ entspannt. Meine Eitelkeit beschränkt sich dann auf das Öffentliche und da gucke ich dann schon, dass die Anzüge wirklich auch sehr gut sitzen, weil ich das immer so schlimm finde, wenn man so Personen im öffentlichen Leben sieht, gerne ja auch Politiker, wo die Anzüge irgendwie vorne und hinten nicht sitzen und das finde ich dann furchtbar. Da gucke ich schon sehr genau
drauf. Aber das
drauf.
Fällt bei Ihnen auch wirklich auf. Ich habe ja einigen Leuten erzählt, dass ich sie treffe.
Ja.
Und vor allem die Damen haben immer gesagt, oh, der ist immer echt total gut angezogen.
Oh,
also diese wirklich guten Anzüge, das sticht uns Frauen auf jeden Fall ins Auge. Suchen Sie die selber aus oder haben Sie einen Stylisten, der das für Sie erledigt?
Nee, habe ich gar nicht. Mache ich alles selber, gucke ich mir selber an und bin dann unterwegs und ab und zu bricht das so durch, dass ich da Bock drauf habe und dann gucke ich mir, probiere ich Anzüge an und muss ich die aber zum Teil noch ein bisschen so nachperfektionieren lassen. Also ich mache auch nichts irgendwie so extra angefertigtes Zeug, alles überflüssig. Ich kaufe tatsächlich
von der Stange?
Ja, aber ich gucke dann und gucke, was brauche ich noch, was habe ich schon, was gefällt mir. Und dann müssen halt manche Sachen, dann muss man es mal zum Schneider geben und sagen, hier noch ein bisschen enger, da ein bisschen weiter und so. Ich habe zum Beispiel so Fußballerwaden, weil wir haben auf dem Berg...
So sehen Sie gar nicht aus?
Ja,
sind so groß und schlank?
Ja, ich habe aber tatsächlich ungeheure Waden. Das liegt einfach daran, dass ich in Lörrach auf einer Anhöhe, nicht direkt auf einem Berg, aber auf einer Anhöhe groß wurde und ich bin immer Fahrrad gefahren.
Oh.
Und dadurch habe ich wirklich so Fußballerwaden. Das hat aber den großen Nachteil, dass diese Anzüge, die ja meistens recht eng geschnitten sind, ich nie über die Waden kriege. Das heißt, wenn ich auf der Bühne sitze und aufstehe, bleiben die so hängen. Das heißt, ich muss immer zum Schneider gehen und sagen, bitte holen Sie da noch alles raus, was geht.
Oh Gott.
Ja. Insofern ist das Anzugkaufen für mich, was die Beine angeht, echt schwierig. Oben habe ich kein Problem, aber unten.
Sie haben uns ja vorhin erzählt, Sie waren als Jugendlicher, als 14-Jähriger ziemlich pummelig.
Mhm.
Was man sich jetzt so gar nicht vorstellen kann, wenn man Sie sieht, Sie sind sehr groß. Wie groß sind Sie?
1,93.
Oh, ich bin 1,63, deshalb kommen Sie mir wie ein Riese vor. Und Sie sind sehr schlank. Und ich habe mal in einem Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie nehmen Ihren Körper nur mit Ekel wahr. Welches Verhältnis haben Sie heute zu Ihrem Körper?
Heute habe ich über einen sehr, sehr langen Prozess ihn zu meinem Freund gemacht. Das hat mir mein Bühnenregisseur, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, in einer ganz frühen Phase gesagt, du musst lernen, dass dein Körper nicht dein Feind, sondern dein Freund
Aber
ist.
Aber wie kann man das lernen?
Ich habe viel Körperarbeit mit dem dann gemacht. Ich habe auch mal sowas wie Tai Chi gemacht. Das war zwar nicht so ganz mein Ding, aber ich habe es mal ausprobiert. Und mit der Zeit, je länger ich auf der Bühne stand und mich selbst da gesehen habe und gemerkt habe, dass mein Körper eigentlich unterhalb des Halses sozusagen endet, was Körperspannung, Präsenz angeht. Und dass Bühne mehr ist als nur ein Kopf, der Gedanken äußert oder eine Stimme, die spricht, habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und dachte, eigentlich liegt ja da ganz viel drin. Also du musst das auch zeigen. Und dann habe ich eine Diät gemacht, schon damals als 15-Jähriger und habe da auch später wieder zugenommen. Der Jojo-Effekt habe ich alles hinter mir wieder abgenommen und so und zuletzt vor über 10 Jahren. Und dann aber mir auch gesagt, jetzt will ich es auch wirklich halten, weil das einfach, das war dann so beschlossene Sache für mich. Das gehört irgendwie dazu. Wenn du so eine Bühnenfigur bist, dann zählt da auch ein gewisses Äußeres dazu. Mhm. Ja, und dann habe ich aber, das war dann so ein Prozess und irgendwann habe ich gemerkt, dadurch, dass ich dann schlanker war, habe ich mich viel beweglicher gefühlt, viel agiler und viel besser und das hat mich dann insgesamt wieder motiviert.
Wie haben Sie es denn geschafft? Und Sie haben ja gesagt, Sie haben mehrere Diäten auch gemacht.
Mhm.
Wie haben Sie es dann aber wirklich geschafft, langfristig abzunehmen und dann auch dieses Gewicht zu halten? Müssen Sie sich extrem disziplinieren?
Nein, würde ich nicht sagen. Am Anfang war es vielleicht so. Ich bin da gar kein Experte. Ich kann da wirklich nur so Tipps geben aus dem, was ich erlebt habe, ohne dass das irgendwie repräsentativ ist. Ich habe meine Ernährung schon grundsätzlich umgestellt. Ich habe mich aber in der Zeit, als ich so zugenommen habe, auch so ernährt, dass man zunehmen musste.
Also viele Süßigkeiten und so.
Viele Süßigkeiten. Vor allem, ich habe sehr spät gegessen. Oft erst 21, 22 Uhr, oft nach der Show, oft dann, was ich damals sehr geliebt habe, Nudeln, Rigatoni, schwere Sachen. Ich neige tendiert zum Zunehmen, das ist so. Das liegt, mein Vater war so, meine Mutter neigte da auch zu. Also die mussten auch immer alle sehr drauf achten. Das heißt, ich bin da sozusagen, wenn man so will, genetisch schon mal determiniert. Und dann habe ich angefangen, diese Sachen wegzulassen. Also so Nudeln und so, früher gegessen, gesünder gegessen, drauf geachtet. Und dann ging das aber auch ineinander. Dadurch, dass ich dann andere Sachen gegessen habe, habe ich mich auch wieder besser gefühlt, war nicht so voll. Und dann war das gar keine so große Umstellung. Und ich muss sagen, ich hatte in der Phase, als ich so dick war, ich habe mich da wirklich selbst auch verabscheut. Ne? Und das hilft natürlich auch, wenn man das dann sieht, denkt, ah, wie hast du da ausgesehen, wie hast du dich bewegt? Und ich fand das selbst so schlimm. Das war so kurz vorm Selbsthass, dass mich das total motiviert hat, es dann anders zu machen. Also ich mache natürlich auch viel Sport, das geht auch nicht ohne. Ich mache auch jeden zweiten Tag Sport, ich gehe gerne laufen. Es macht mir aber auch, das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich mache das auch gerne. Also das macht, egal was man dann macht, ob man in der Gruppe was macht oder allein. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Sport gehört einfach dazu. Das muss man machen, wenn man vorgeprägt ist, was dicker werden angeht. Ernährung umstellen und ja, dann glaube ich einfach eine gewisse Disziplin gehört dann auch dazu. Ja, also mindestens bei so Leuten wie mir. Ich bin ja jetzt nicht, es gibt sicher Menschen, die sind auch, die werden auch dick, weil sie Krankheiten haben oder so. Darüber will ich gar nicht urteilen. Wir reden ja jetzt hier wirklich nur über den relativ luxuriösen Bereich dessen, der nicht dick sein müsste, es aber wurde, weil er ganz gezielt darauf hingearbeitet hat, indem er sich falsch ernährt hat. Das ist ja in gewisser Hinsicht noch gegenüber anderen Leuten ein Luxusproblem, aber es ist einfach, diese Vorprägung ist einfach hart und da muss man, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Disziplin und irgendwie sich selbst zu überwinden, Lust an Dingen zu gewinnen, an denen man vorher vielleicht keinen Spaß hatte. Irgendeine Form von Bewegung und irgendeine andere Form von Ernährung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vorhin hat er uns erzählt, dass er als Jugendlicher sehr dick war und in der Schule dafür gehänselt wurde. Erst als er anfing, Lehrer und Politiker zu parodieren und es als 14-Jähriger zu einem Auftritt bei Harald Schmidt in Schmiteinander geschafft hat, da fanden ihn die Mitschüler cool. Florian Schröder hat ganz viele Diäten gemacht, hat ab und wieder zugenommen, dann wieder abgenommen, dann wieder zugenommen. Inzwischen kann er sein Gewicht halten. Im neuen Programm Ausnahmezustand, da gibt's auch ein Kapitel übers Essen. Wie ernähren Sie sich denn heute?
Ich esse tatsächlich, ich würde sagen, ich esse relativ wenig Fleisch. Ich esse es ab und zu, ja. Aber ich weiß auch um die Konsequenzen, dass eigentlich mehr dagegen spricht als dafür. Aber ab und zu esse ich es. Ich esse immer wieder auch Fisch, aber oft auch wirklich vegetarische Sachen. Ich versuche das in einem gesunden Maß zu halten, ohne dass es zur Bibel wird. Also ich rechne nicht und habe nicht bestimmte Tage, wo ich irgendwas tue. Aber ich achte darauf, dass es ausgewogen bleibt.
Gönnen Sie sich trotzdem Süßigkeiten?
Unbedingt, immer.
Ach echt?
Interessanterweise sogar in der Phase meiner härtesten Diäten habe ich gesagt, ich verzichte echt auf alles, aber nicht auf Süßigkeiten. Ich liebe Schokolade, ich liebe es. Ich habe immer Schokolade und ich sage, man kann auch mit Schokolade abnehmen. Also ich konnte.
Wie geht das denn?
Indem man darauf achtet, wie viel man davon isst. Indem man eben nicht gleich den ganzen Riegel isst, sondern nur einen halben. Das können Sie? Das kann ich, ja, genau. Und dann einfach ein bisschen darauf achtet und sensibel damit umgeht, dann geht das. Ich kann nicht ohne Schokolade leben, wirklich gar nicht.
Wenn Sie auf Tour sind, dann gibt es ja auch Catering. Ich nehme mal an, Sie sind inzwischen in einer Position, dass Sie sich auch aussuchen können, was es beim Catering dann gibt. Was brauchen Sie denn, um sich wohlzufühlen?
Also ich bin da ehrlich gesagt sehr anspruchslos. Ich glaube, ich bin zu anspruchslos. Ich müsste da mal echt ein bisschen ein paar Regeln einziehen. Ich sage immer, ja, stellt ein paar Früchte hin, stellt ein paar Brötchen hin und dann eine warme Mahlzeit und so, weil ich da auch nicht so zickig sein will, weil ich habe zu oft von Veranstaltern gehört, doch gestern, da war der XY da, ich sag dir, 3 Seiten Catering. Ich hab das alles ja nicht gefunden. Ich wusste, ich bin durch 5 Biomärkte gefahren. Ich hab das nicht gehabt alles. Da hat der mich hier zur Sau gemacht den ganzen Abend. Und weißt du was, von dem, was ich da hatte, hat er nicht mal was angerührt. Und so. Und dann habe ich gedacht, da kommst du in so eine Position der Mega-Zicke, wenn du da ankommst und sagst, ich möchte.
Nee, da möchte Mondwasser.
Ja, das. Das ist bekannt. Ja. Genau. Ja, von Nena weiß man noch ganz andere Geschichten. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das kannst du nicht bringen. Und deswegen, aber mittlerweile müsste ich da echt mal ein bisschen, glaube ich, mal ein bisschen präzisieren. Ich habe das auf der Bühnenanweisung seit Jahren nicht mehr aktualisiert. Aber ich bin wirklich zufrieden, wenn ich ein paar Früchte habe und wenn ich einen Salat kriege mit irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen was dazu, von mir aus Ziegenkäse, Puddingbusscheiben, Lachs, irgendwas, dann ist das schon gut.
Also Hauptsache leicht. Echt anspruchslos.
Ja, Hauptsache leicht und gesund, nicht zu schwer, weil wenn man auf so einer Bühne steht, dann will man ja auch nicht wie so eine Kugel fühlen. Also, ne? Und dann.
Sie sind ja viel unterwegs, also für die Fernsehshows, fürs Radio, natürlich dann mit Ihrem aktuellen Programm. Was darf auf keiner Reise fehlen bei Ihnen?
Oh, ich habe sehr viel dabei. Also ich habe tatsächlich so einen eigenen Kosmetikbeutel, wo alles drin ist, was ich brauche. Ich benutze nichts, was irgendwie in Hotels rumsteht. Mhm. Ich habe immer mein eigenes Zeug dabei. Da bin ich überaus eigen. Ich habe immer mein Sportzeug dabei, damit ich mich bewegen kann, damit ich irgendwie trainieren kann und so ein Zeug. Ich habe immer tatsächlich auch, jetzt kommen wir in den Bereich der Neurosen, ich habe auch aufgrund meiner vielen Gewichtsschwankungen immer eine Waage dabei.
Was?
Ja.
Ist nicht Ihr Ernst?
Ist wirklich so.
Sie haben immer eine Waage dabei?
Weil ich natürlich
nicht... Ist doch groß und sperrig.
Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz gute, die sind nicht so schwer. Und wenn man einen Koffer packt, dass das passt.
Aber warum haben Sie die immer dabei?
Ja, weil ich ja immer gucken muss, wie es so ist. Weil man nimmt natürlich tatsächlich auf Tour relativ schnell zu. Ne? Ah. Weil man hat das ja nicht so in der Hand. Wenn ich zu Hause bin, weiß ich ja, was ich esse und so. Und auf Tour ist man dann eben angewiesen auf das, was da ist. Und da wird halt auch mal gern beim Griechen nebenan bestellt. Und da schwimmt dann gern. Das Essen auch mal in der Fettsoße und so. Da ist man nicht immer ganz frei in der Wahl. Und dann muss ich gucken, wo ich stehe. Das ist so eine Neurose, das muss ich dann wissen. Und deswegen habe ich das dann dabei. Da stehe ich mich einmal morgens drauf und dann ist er wieder gut.
Sie wiegen sich jeden Tag?
Ja.
Vertrauen Sie da nicht Ihrem Körpergefühl?
Nein.
Also es heißt ja, man soll sich nur einmal pro Woche wiegen, nicht jeden Tag.
Ich weiß, es heißt so viel, aber jeder Liebe, Herbert Feuerstein hat gesagt, liebe deine Neurosen wie dich selbst. Und das ist dann halt so.
Okay, wenn Sie dann 3 Abende hintereinander beim Griechen waren und die Waage 1,5 Kilo mehr anzeigt, was machen Sie dann?
Dann
gehen Sie 3 Abende nicht zum Griechen.
Dann esse ich tatsächlich sofort weniger, da muss ich irgendwie was weglassen.
Okay, es wieder dann an Ihrem Ausgangspunkt
ist. Ich spüre das
ist.
Aber tatsächlich auch. Also ich spüre auch, ob ich zunehme oder nicht, aber ich habe dann doch gern die Objektivität der Zahl als ausgleichendes Moment.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Florian Schröder, der Mann, der ist ständig auf Achse. Dienstag in Mainz für die SWR-Sendung Spätschicht. Samstag und Sonntag in Stuttgart und Ulm mit seinem neuen Programm. Am 12. Oktober in Hamburg bei der NDR-Talkshow Tietjen und Pommes. Einen Tag später in Würzburg, dann wieder mit seinem neuen Programm Ausnahmezustand. Viel unterwegs, aber nie mit dem Auto.
Nee, ich habe einfach keinen Führerschein gemacht und es interessiert mich auch nicht. Ich fahre überhaupt nicht gerne Auto, ich finde es schrecklich.
Auch mitfahren nicht?
Doch, das geht, aber auch keine weiten Strecken. Also ich würde nie eine weite Strecke mit dem Auto fahren. Das ist für mich wirklich ein Albtraum.
Oh.
Ich sitze gern daneben, so das geht noch, auch nachts, wenn wir dann irgendwie 1,5 Stunden, ist okay. Aber jetzt so richtige Autofahrten, was manche Leute machen, keine Ahnung, was weiß ich, Stuttgart, Rom mit dem Auto und so, da bin ich raus. Also ich mag das nicht. Es ist einfach nicht mein Fortbewegungsmittel, vor allem stresst mich das, dass man, was da um einen rum passiert, man kommt da nicht raus, es engt mich ein, man kann nichts machen.
Man kommt schon raus, man muss nur rechts ranfahren.
Ja, und dann ist man in irgendwelchen Raststätten und so und es ist immer schlechter Geruch. Also ich bin ein leidenschaftlicher Zugfahrer, ich finde Zugfahren wundervoll sitze gerne im Bordbistro und trinke einen Kaffee, gucke raus und packe einen Laptop aus.
Können Sie denn inzwischen überhaupt noch entspannt Zug fahren? Werden Sie nicht permanent angesprochen?
Doch, das kommt schon vor, aber das ist auch nicht schlimm. Also das gehört zum
okay.
Beruf. Die Leute sind ja in aller Regel sehr nett und dann unterhält man sich kurz und die kommen ja nicht und setzen sich neben einen und erzählen jetzt ihr Leben. Ne? Und dann gibt es ja auch den Moment, wo ich sagen kann, ich müsste jetzt immer noch was tun, ich hoffe, Sie entschuldigen. Aber die meisten sind sehr nett, kommen vorbei und dann ist gut und das freut mich ja auch. Also ich kann das nicht verstehen, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt und sich dann darüber beschwert, dass da was zurückkommt.
Haben Sie das Gefühl, dass die Leute von Ihnen erwarten, dass Sie immer lustig sein müssen?
Nein, eigentlich nicht. Die Leute sagen ab und zu so Sätze, dann, jetzt machen Sie doch mal das und das. Würde ich jetzt wirklich lügen, wenn ich behaupten würde, dass das ein Anspruch wäre. Weder von Leuten, die einen dann aus dem Fernsehen kennen und aus dem eigenen Bekanntenkreis sowieso nicht. Die sind froh.
Ja, klar. Wenn
man die Klappe hält und zuhört.
Ich kenne durchaus Kollegen von Ihnen, die sind immer on stage sozusagen. Auch wenn sie gerade nicht auf der Bühne stehen. Da gibt es sehr viele davon.
Ich weiß. Und ich kann damit nichts anfangen. Ich habe das nie gehabt. Interessanterweise hatte ich das Bedürfnis nur, als ich es noch nicht professionell kanalisieren konnte, also in der Schule. Da war das auch so, dass ich wirklich allen auf den Sack gegangen bin, weil ich andauernd, ich habe alles kommentiert, jeden Spruch von jedem Lehrer. Und mittlerweile, aber als ich dann anfing, das wirklich professionell zu machen, hat sich das schnell kanalisiert. Ich kann damit wenig anfangen. Ich kenne auch Kollegen, die so drauf sind. Und es ist ehrlich gesagt auch mein persönlicher Horror. Ich konzentriere mich auf die Stunden, wo es drauf ankommt und dann ist auch wieder gut.
Sie sind schon sehr früh sehr erfolgreich gewesen. Sie hatten ja schon mit Anfang 20 eine eigene Fernsehshow bei Dreisat. Da ist die Gefahr ja schon relativ groß, dass man auch so die Bodenhaftung verliert. Bestand bei Ihnen mal die Gefahr, dass das passiert?
Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es gibt Leute, die würden sagen ja, weil ich da so Phasen hatte, wo ich schon sehr größenwahnsinnig war, weil das auch alles so früh kam und wo ich schon irgendwie das Gefühl hatte, jetzt bist du da und jetzt hat das auch alles so zu laufen.
Wie hat sich der Größenwahn bemerkbar gemacht?
Ja, ich glaube, ich bin mal im ZDF-Gebäude bei Dreisat irgendwann im Taxi angekommen und habe irgendwie dann so ein Autopilot geschaltet. Um mich rum waren ein, zwei Kollegen, die dann in der Sendung zu Gast waren, die ich dann gar nicht angeguckt habe, weil ich dachte, ich muss jetzt hier mich konzentrieren auf mich selbst. Ich glaube gar nicht, dass das so eine absichtsvolle Bodenhaftung-Verlieren-Nummer war. Aber ich glaube, es hat manchmal so gewirkt.
Mhm.
Ja, also das glaube ich schon.
Sie sagten, Sie hatten gerade einen Anflug von Größenwahn. Wer hat Ihnen denn dann den Kopf gewaschen und gesagt, ey Schröder, so geht's nicht, komm mal wieder runter, Junge?
Das kam, glaube ich, dadurch, dass ich dann beim SWR ja auch eine Sendung hatte, Schröder, so eine Late-Night-Kabarett-Sendung, die ich dann aufgegeben habe, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da nicht so weitermachen kann, wie ich will. Und ich bin dann schon in so eine Krise gestürzt, weil ich ja immer zum Fernsehen wollte. Und dann hatte sich das alles irgendwie plötzlich, bevor ich 30 war, durch meinen Beitrag so ein bisschen auch erledigt. Und da hatte ich schon das Gefühl, du solltest vielleicht mal ein bisschen auch über dich selber nachdenken. Und dann habe ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und gesehen, dass ich ein bisschen frühreif war und schon so Mitte 20 so Zynismen hatte, die eigentlich eher einem Mitte 50-Jährigen zustehen. Also so eine Welthaltung, ne? Auch in den Texten dann und in dem, was ich erzählt habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, so dieses permanente Drüberstehen über allem ist auch nicht wahnsinnig cool für einen Mitte 20-Jährigen, wo man sich irgendwie auch einen anderen Tonfall wünscht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Im neuen Programm Ausnahmezustand, da beschreiben Sie den Ausnahmezustand in all seinen Facetten. Von Trump bis Erdogan, von Seehofer bis Helene Fischer. Also nicht nur witzig, sondern wirklich auch zum Teil sehr, sehr nachdenklich. An welchen ganz persönlichen Ausnahmezustand können Sie sich denn erinnern?
Ich kann mich an den Ausnahmezustand erinnern, als ich Kind war, als die Trennung meiner Eltern anstand. Das weiß ich noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Auch so die erste Zeit, als dann mein Vater weg war. So gut die Trennung war. Ich hatte das Gefühl, ich falle in so einen Abgrund. Also ich hatte absolute so Überlebensängste und so, weiß ich noch, so ganz kindlich und so, ne, so kindliche Ängste. Wenn jetzt die Mutter auch noch weg ist, was machst du dann und so? Also das weiß ich noch, das war so eine ganz tiefe Verlustangst. Das war mit Sicherheit eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Und alles, was danach kam, war eigentlich dann erträglicher. Ich habe aber schon Shows, Premieren erlebt, kurz vor der, also ich mache ja immer, bevor ich eine Premiere mache, so 15 Vorpremieren, Preview-Shows im ganz kleinen Rahmen und so 80, 100 Leute. Und heute habe ich da eine Technik. Ich bin ein assoziativer Mensch. Ich bin nicht so ein Typ, der schreibt so ein Programm runter, lernt es auswendig und führt es auf, sondern ich mache einen Text, Texte, schon irgendwie versuche eine Dramaturgie fertig zu haben, aber ich muss das dann vorlesen. Ich mache dann wirklich Lesungen. Ich lese das erstmal vor und dann entwickelt sich das so und irgendwann lerne ich es auswendig und dann wird es immer mehr, immer besser.
Das heißt, das, was Sie heute auf der Bühne freisprechen, wird am Anfang noch vorgelesen.
Genau. Da ist
von einem Testpublikum sozusagen.
Genau, da ist natürlich auch ganz viel, da sind noch Längen drin, da sind Sachen drin, die schlecht sind und so. Das fällt alles mit der Zeit raus. Und als ich diese Technik noch nicht hatte, jahrelang, 2, 3 Programme lang, habe ich alles auf einmal gemacht. Ich wollte den ganzen Text können und der war aber nicht fertig. Zum Teil war ich mit dem Programm nicht fertig. Und dann war ich, es ist immer eine Hölle vor einer Premiere. Mhm. Aber ich neige dazu, ganz spät anzufangen. Ich mache alles auf den letzten Drücker.
Es ist fürchterlich.
Und ich möchte es, seit Jahren möchte ich es ändern und es gelingt mir nicht. Und dann habe ich, hab ich das auswendig gelernt und dann saß es so halb und ich habe wirklich in den Tagen vorher, ich konnte es auch nicht richtig und ich hatte keine wirkliche Technik, es war die Hölle. Und das war grauenhaft. Und dann habe ich eine ganz schlimme Vorpremiere gespielt, wo wirklich, das war entsetzlich. Und wo es wirklich dann auch so im zweiten Teil immer, also statt dass es sich nach hinten hin steigert, wurden die Lacher immer weniger und die Leute guckten fragend. Und das Programm war so, dass man dachte, ich kann die Premiere gar nicht machen, wie soll denn das hier fertig werden? Und das waren auch Ausnahmezustände, wo ich sagen muss, das möchte ich nicht mehr erleben.
Und wie haben Sie dann diese Technik gelernt, mit der Sie jetzt arbeiten? Also wie sind Sie darauf gekommen?
Da bin ich drauf gekommen, weil ich von Kollegen gehört hatte, die das so machen. Also Dieter Nuhr hat mir das mal erzählt. Der hat gesagt, ich mache so und so viele Vorpremieren, ich lese das einfach am Anfang. Ich fühle mich da am sichersten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, geil, das ist es für dich, weil jemand, der so assoziativ arbeitet wie ich, der muss sich irgendwo selbst disziplinieren. Das heißt, wenn ich die Pointen auswendig lerne und dann nur halb kann, weil ich mich sowieso überlaste, ist es viel besser. Ich habe den Text vor mir, ich sage den Leuten, ich lese zum Teil noch, ich sitze ja nicht da und gucke so in den Text, ich gucke ja auch raus zu den Leuten, nehme Kontakt auf. Ich lese das jetzt vor und kann die Pointen wirklich einzeln, so wie sie geschrieben und gedacht sind, testen. Und dann verbessere ich sie jeden Abend. Dann schneide ich immer mit, höre mir alles wieder an, was ich gemacht habe, improvisiere irgendwas dann rein und so wächst es dann langsam zusammen.
Wie schlimm ist es bei Ihnen mit dem Lampenfieber, bevor Sie auf eine Bühne gehen?
Habe ich eigentlich kaum. Also das habe ich nur in besonderen Situationen, wenn ich weiß, es ist irgendwie ungewöhnlich, es kommt auf irgendwas an.
Oder Premiere, ne?
Ja, genau. Aber wenn ich eine normale Show spiele, habe ich keine Lampenfieber.
Gar nicht mehr. Nee.
Also ich bin dann ehrlich gesagt ziemlich ruhig. Und das tut eigentlich sehr, sehr gut, weil ich bin dann sehr bei mir und bereite mich davor. Wenn ich aktualisiere, was ja ständig passiert, notiere ich mir noch Sachen und gucke nochmal, was ist wo. Und es ist eine ruhige Form der Konzentration, die mich auch am besten sein lässt.
Wie laufen so die letzten 60 Minuten vor einem Auftritt bei Ihnen ab?
Erstmal komme ich meistens erst 30 Minuten vorher an.
Ui, wow.
Nein, nicht ganz. Früher habe ich das gemacht, da war ich sehr spät dran. Ich halte aber tatsächlich die Zeit in der Garderobe mittlerweile sehr kurz, weil es mich anstrengt, also hinter Bühnen in Garderoben zu sitzen. Ich habe für mich gemerkt, ich bin dann am besten, wenn ich so tatsächlich eine Stunde vorher komme, wir noch was Kleines esse, nochmal in gewisse Textstellen reingucke und ansonsten einfach mich noch ein bisschen mit dem Veranstalter ein paar Worte wechsle.
Ach, die Ruhe
und,
haben Sie noch.
Ja.
Xavier Nendur hat mal erzählt, er gähnt immer wahnsinnig viel von einem Auftritt.
Nee, das ist bei mir nicht so.
Und das ist aber bei ihm keine Müdigkeit. Die Leute haben ihn immer mit Cola zugeschüttet, weil die dachten, er ist so müde. So hat sich bei ihm das Lappenfieber bemerkbar gemacht. Durch dieses Gähnen.
Nee, das ist, für mich ist dann eher so, ich ziehe mich dann um und in dem Moment, in dem ich im Anzug bin, bin ich sowieso dann ein anderer Mensch und dann kann es losgehen.
Ah, dann schlüpfen Sie quasi in so eine Rolle mit
natürlich.
Ihrem Anzug.
Ja, natürlich. Ja, die Rolle ist natürlich sehr nah an mir, aber es ist ja trotzdem eine Kunstfigur.
Ja,
und die Verfremdung stelle ich eben nicht her, indem ich mir eine Perücke aufsetze, mich verkleide, sondern indem ich einen Anzug anziehe, was ja auch eine Form der Verkleidung ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
An diesem 3. Oktober haben wir den Kabarettisten Florian Schröder zu Gast. Er ist Kabarettist, er ist Comedian und Satiriker und er selbst, er bezeichnet sich am liebsten als Humorist. Er ist Autor und Moderator und mich interessiert, ob er auch musikalisch ist.
Gar nicht. Ich habe ein sehr gutes Rhythmusgefühl. Ich kann aber nicht besonders gut singen, eigentlich gar nicht so. Ich habe mal Schlagzeug gespielt, dadurch wahrscheinlich gutes Rhythmusgefühl und ansonsten hält es sich ein bisschen in Grenzen. Wobei, vielleicht habe ich da ein Talent und es ist noch nicht entdeckt.
Welche Musik hören Sie gerne?
Ich höre viel Alternative, ich höre sehr viel Rock, ich höre in letzter Zeit sehr viele Deutsche, das, was man früher so Singer-Songwriter nannte.
Ja.
Also alles rund um diese Sphäre, Giesbert zu Kniphausen und so, finde ich fantastisch. Da wachsen ganz tolle Leute nach.
Gehen Sie oft in Konzerte oder machen Sie das nicht, weil Sie da permanent auch angesprochen werden?
Nee, gar nicht. Sehr gerne sogar. Zu selten. Ich schaffe es zu selten, weil die meisten Konzerte sind dann, wenn ich natürlich auch selber auftrete. Gibt einen Interessenskonflikt.
In der Tat. Weil Sie gerade sagen, Sie stehen auf Singer-Songwriter. Demnächst ist Ingo Pohlmann live in Kaiserslautern.
Ja.
Und am 14. Dezember ist er auch in Frankfurt. Kennen Sie, wenn jetzt Sommer wäre?
Ja, natürlich.
Und der ist genau wie Sie ein Philosoph. Hat das nicht studiert, aber wenn Sie mit dem reden, ich glaube, Sie beide sitzen 10 Stunden zusammen und philosophieren. Ich kenne keinen Musiker, der so viel philosophiert wie Ingo Pohlmann. Und ich finde, es kommt besonders deutlich bei seinem aktuellen Album Weggefährten durch. Also die Texte sind voller Poesie und voller Philosophie. Das ist perfekt zum Abschalten und auch zum Auftanken.
Ja.
Und das ist heute mein Geschenk für Sie.
Oh, wie schön.
Pohlmann, Weggefährten.
Ach, das ist
sein aktuelles Album. Und Ich hoffe, Sie genießen es. Es hilft Ihnen beim Runterkommen.
Mit Sicherheit. Toll. Ja, mag ich sehr. Also ich habe einiges schon von ihm gehört, aber so, vor allem so radiomäßig. Aber habe noch kein komplettes Album durchgehört. Sehr. Und dann auch noch als CD. Wie wundervoll. Ich habe nämlich auch noch einen CD-Player und einen Plattenspieler.
Sie laden sich das nicht alles digital
runter?
Nein,
ich bin auch bei diversen Netzwerken, die Musik anbieten, wie Spotify, was wir jetzt nicht gesagt haben. Aber ich bin auch ein Fan von Haptik und habe gerne ein Album in der Hand und gucke mir gerne ein Booklet an. Das ist ein sehr gutes Geschenk für mich. Toll.
Schön.
Danke.
Welchen Traum möchten Sie sich denn gerne noch erfüllen?
Also ein Traum, das klingt jetzt wahnsinnig basal, aber ich war noch nie in den USA. Ja, noch gar nie. Da habe ich noch nicht geschafft. Da möchte ich unbedingt hin. Wow. Ich möchte unbedingt nach New York. Ich möchte mir die ganzen Late-Night-Shows live angucken und ich möchte unbedingt nach Kalifornien und möchte L.A. sehen und das Thomas-Mann-Haus sehen, das ja jetzt von der deutschen Regierung zum Glück gekauft wurde, wo er sehr viel geschrieben hat, womit ich mich so beschäftigt habe. Und das sind so kleine Träume, so Nerd-Träume, die ich mir noch erfüllen will.
Sie stehen viel auf der Bühne, da muss man ja auch irgendwie zwischendurch mal abschalten, auftanken, weil Sie geben ja sehr viel von sich, ne? Sehr viel Energie, die muss ja irgendwie auch wieder reinkommen. Was tun Sie denn, um sich zu entspannen, um was für sich zu tun? Also was ist, außer auf der Bühne stehen, noch Ihre Leidenschaft?
Tatsächlich Bewegung, Laufen gehen und so, das ist toll, da kann ich quasi komplett frei und kann ganz viel Gedanken fließen lassen, Musik hören und ansonsten Theater, Kino, wenn ich es schaffe, um da einfach was ganz anderes zu sehen.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wundervollen Minuten mit Ihnen.
Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Drücken Ihnen Daumen, dass Sie sich Ihre Träume erfüllen können.
Danke.
Bald,
danke.
In absehbarer Zeit vor allem. Drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie gesund bleiben und das Leben einfach nur genießen und genug Zeit trotzdem zwischendurch für sich haben.
Danke.
Danke, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.